Ich grüße euch heute in dem ersten Advent und jedes Mal, wenn ich sehe solche Kranz mit vier Kerzen, erinnere ich etwas, was es mit mir peinlich passiert. Das erste Mal für mich in Europa, in Deutschland, bin ich eingeladen zu predigen in einer Gemeinde. Das war gerade erster Advent. Und ich sah am Kanzel vier Kerzen, einer nur das angesündet und die drei nicht. Wir können das nicht in die alle arabischen Länder, in die alle Mittleren Osten, wir wissen nicht, was heißt das, ein Kranz mit vier Kerzen und der eine. Ich habe gedacht, dass die Dame, die das macht, hatte vergessen. Und ich habe gesehen, daneben war eine Streichholzschachtel. Und da habe ich die alle drei noch so. Dann die Leute haben geguckt und ich habe gemerkt, etwas stimmt nicht. Da kam diese Schwester und hat die drei ausgelöscht. Ich war ein bisschen durcheinander und ich wusste nicht, was bedeutet das. Später hat er meine Frau, die ist Deutsche, hat er mir erklärt, was ist das? Erster Advent. Manche Kinder freuen sich für die Geschenke, für ihren Geburtstag oder für den Weihnachten. Und unsere Kinder, als die klein waren, die fragen uns, wann ist die Bescherung? Wir sagen, du musst noch dreimal schlafen. Wenn das ist drei Tage vor seinem Geburtstag oder drei Tage vor dem Weihnachten, du musst dreimal schlafen, ja, so berechnen die Kinder, dann bekommt dein Geschenk. Heute dürfen wir uns feiern mit dem ersten Advent. Und heute möchte ich, das ist unser Thema heißt die zwei Besucher Jesu. Die zwei Besucher Jesu. Jeder Geschaffene mit der Zeit wird verändert. Jeder Geschaffene wird verändert. Mit dem Aussehen oder mit dem Körper, mit der Kraft, mit dem Jahren oder mit dem Verstand. Ich bin gewachsen in einer Stadt in Ägypten und da war ein Arzt. Seine Visite war sehr billig, dass jeder zu ihm kommen könnte. Und der Mann war sehr begabt, war sehr starker und begabter Arzt. Sein Klinik war immer voll. Er war allgemeine Medizin, da findet man von Kindern bis ältere Leute dort. Aber eines Tages, er ist alt geworden und seine Möglichkeiten waren nicht mehr. Und dann hat er angefangen zu vergessen. Und manchmal hat er Medikamente geschrieben, die spielt überhaupt keine Rolle mit der Krankheit. Und leider haben wir gesagt, er war ein guter Arzt. Dieser Wort war. Hier in dieser Klinik war eine gute. Aber heute möchte ich reden von einer, die in Hebräerbrief sagt Gottes Wort, Hebräerbrief, Kapitel 13. Vielen Dank. Dankeschön. Hebräerbrief, Kapitel 13 und Vers 8. Hebräerbrief 13, Vers 8. Wer ist unser Herr? Jesus Christus, gestern und heute Und derselbe auch in Ewigkeit. Einer, der ändert sich nicht, der werde nicht vergesslich oder schwach. Eine Seite danach, in Jakobusbrief, nächste Seite direkt nach Hebräer 13, Jakobusbrief, Kapitel 1 und Vers 17. Jakobusbrief 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderungen ist und Wechsel des Lichtes und der Finsternis. Keine Veränderung. Er wechselt sich nicht. Er wechselt seine Verheißungen nicht. Er wechselt seine Gaben nicht. Er hat dich und mich versprochen. Hab keine Angst. Ich bin bei dir aller Tage. Ich bin bei euch oder mit euch aller Tage. Er wechselt seine Verheißung nicht. Und eigentlich wollte ich von Lukas Evangelium Kapitel 2, mein lieber Bruder wusste nicht, wo in der Bibel lese ich. Er hat genau, haargenau den Text, was ich für heute vorbereitet habe. Das macht der Heilige Geist. Die zweite Besuche Jesu. Er kam zuerst, wo wir feiern zurzeit, der erste Advent. Er kam zuerst in eine Krippe und wir heute feiern das erste Advent. Erster Advent. Advent heißt Ankunft. Ankunft, ein Gast kommt, eine fröhliche Nachricht kommt, ein Fest kommt, ein Heiland kommt. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, liebe Geschwister, es ist in der Vergangenheit nie passiert, und in der Zukunft wird noch mal nie passiert, was ist bei dem Geburt Jesus passiert. Wir haben gehört von Lukas Kapitel 2. Die Botschaft kommt vom Himmel. Der Botschafter war ein Engel. Und der Name Jesus, woher die kommt. Jeder von uns hat einen Namen. Mancher da, der Opa hat den Namen für das Baby, für sein Enkelkind gegeben. Manchmal die Eltern zusammen haben gesucht die Namen und haben einen Namen ausgewählt. Eine Frage, vielleicht ein bisschen schwierig, da verstehe ich. Es gibt in der Bibel ein Kind, ein männlich, und die Nachbarn haben das Baby den Namen gegeben. Nicht der Vater, nicht die Mutter, sondern die Nachbarn. Das ist in dem Buch Rot. Im Buch Rot. Als Rot ein Kind bekam, die Nachbarn haben das Kind den Namen Obed gegeben. Und von Obed kam Jesse und von Jesse kam David und von David kam der Herr Jesus Christus. Meine Frage, wer hat den Namen Jesus gegeben? woher die kommt. Die kommt vom Himmel. Weil er ist vom Himmel herabgekommen. Er ist vom Himmel. Sein Name ist himmlischer Name. Die Name und die vielen Namen haben Bedeutungen, liebe Geschwister. Viele Namen haben Bedeutungen. Und was bedeutet der Name Jesu? Der Erlöser, der Retter. Jesus heißt Retter, Erlöser. Und sein Name passt haargenau mit seiner Eigenschaft. Wir haben einen von den Ältesten in meiner Gemeinde in Ägypten, heißt Bruder Licht, auf Arabisch nur Licht. Aber der Bruder ist sehr, sehr dunkel, Farbe, sehr dunkel, aber er heißt Licht. Manchmal haben wir ein bisschen gelacht. Aber Jesus heißt der Erlöser, er ist der Erlöser. Er ist der Advent. Heute möchte ich mit uns wollen die Umstände zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu vergleichen. Das erste, als er geboren, das war der erste Besuch. Und was ist mit dem zweiten Besuch? Erster Kommen, ohne Vater. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Ich bin sicher, dass hier in Europa, auch hier in der Schweiz, vor 50 Jahren oder mehr, war nicht üblich, dass eine Frau Kinder bekommt ohne Ehe. Habe ich recht oder nicht? Vor 50 Jahren, sag mal. Heute reden wir nicht davon, dass es alles durcheinander. An dieser Zeit, diese Botschaft von dem Engel an eine Frau, die ist nicht verheiratet, im Orient, das ist nicht zum Glauben. Die kann sagen, ob das ein Traum oder war das vielleicht ein Wunsch in meinem Leben, dass ich eines Tages heirate und ein Kind bekomme. Die Frau konnte das nicht glauben. Jesus ist wunderbar. Einer von seinen Namen in Jesaja, Kapitel 9, Vers 6, Vers 9, er heißt wunderbar. Wie ist er zum Welt gekommen? Mit sehr wunderbarem Weg. Höher als alle unsere Vernunft. Das ist nie passiert in dem Welt, die Tiere oder Vögel oder Pflanzen. Dass einer wird geboren ohne männliche Samen, nur von einer Frau. Ich war in Ägypten am Donnerstag. Dort war 31 Grad Hitze. Und heute Morgen hatte ich 25 Minuten nur die Scheibe und das Auto sauber von dem Schnee. In der arabischen Welt, das wäre eine Schande, wenn ein Mädchen schwanger wird, die wird umgebracht. Von dem Vater, von dem Onkel, von ihrem Bruder, das ist eine Schande. Ehebruch. Deswegen Maria war, das war nicht einfache Botschaft. Wir freuen uns, weil wir wissen die Reste von der Geschichte aus der Bibel. Aber für diese Frau, das war eine schreckliche Nachricht. Diese Worte, wie kann das sein? Wie kann das sein? Dann hatte er gesagt, hab keine Angst. Gott hat dich ausgewählt. Der Heilige Geist wird dich bedecken. Und Gottes Gnade wird dir stärken. Deswegen, das Kind, was es von dir geboren, wer heißt Gottes Sohn? Er wird Jesus heißen. Kommt ohne Vater. Und was ist mit der zweiten? Kommen die Herrlichkeit seines Vaters. Die Herrlichkeit seines Vaters. Die ihr liest, bestimmt die Bibel. Und in Johannes Evangelium Kapitel 8 war Gespräch zwischen Jesus und den Juden. Und die Juden haben gesagt, wir sind Abrahams Kinder. Und wer ist dein Vater? Versteht ihr, was bedeutet dieses Wort? Wir haben einen Vater. Wer ist dein Vater? Woher kommst du? Und das bedeutet, du bist ein unehrliches Kind. Unehrliches Kind. Sehr hart. Aber er kommt gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist. Römer 6, 7. Er kommt in die Herrlichkeit seines Vaters. Aber noch einer Vergleich. Ein Kind in der Krippe, das haben wir nie erlebt. Im Sudan war ich 19 Mal dort im Sudan. Wenn eine Frau kam, die Zeit, wo sie ihr Baby bekommen, und sie wisst, egal, auch egal wo, die holen 4 Bettdecken und die machen 4 Stangen auf dem Boden in dem Sand. Machen das wie ein kleiner Zelt oder so, und sie wählt auf dem Boden an dieser Platz sauberer Platz, machen die und die kommen. Aber in einer Krippe, wo Tiere sind, haben die nicht an Bakterien wie heute, Bakterien und Mikroben und die Tiere und so weiter und so fort. So arm war er. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Das kann man nicht vorstellen. Und ihr Christen sagen, das ist der König, das ist unser Herr, das ist unser Gott. Ja, wenn Jesus nicht so erlebt, wenn Jesus nicht so viel gelitten, konnte ich ihm nicht nachfolgen. Wenn er sitzt oben und fühlt nicht mit uns als Menschen, konnte ich ihm nicht nachfolgen. Aber er hat probiert und hat alles erlebt. Ich erinnere mich jetzt in Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 18. Hebräerbrief 2, Vers 18. Das ist das letzte Vers in dem Kapitel. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Er hat alles probiert, er hat alles gelitten. Er war durch alles. Deswegen kann er verstehen, wenn wir Schwierigkeiten haben, auch mit materiellen oder mit Situationen oder mit Wohnmöglichkeit. Er hat alles probiert. Aber bei seiner zweiten Kommen auf einem weißen Pferd. Wer sitzt auf dem Pferd? Wer sitzt auf einem Pferd? Ein Held oder ein König, ein Reiter. Und ich sehe ein weißes Pferd und der drauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Dieser Kind, der in Krippe war, er kommt auf ein weißes Pferd, als der Held, als der Sieger. Aber noch ein Vergleich. Unerwünscht steht in Matthäus Kapitel 2, als das der König Herodes hörte, erschrak er und die ganze Jerusalem mit ihm. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Er war ungewünscht. Was ist heute? Ist bis heute. Bis heute viele, die mit dem Namen Jesus reden oder predigen, die sind total unter Druck. Bevor diese Krieggeschichte, ich war in Gaza, war ich 6 Tage Evangelisation dort. Und in die Gemeinde, liebe Geschwister wie euch. Und als dieser Krieg passiert, habe ich viel gebetet, wie ist das mit den Geschwistern, was ist passiert? Ich habe mit aller Versuch, mit aller Schwester telefoniert. Die hatte 4 Kinder, sie ist Witwe, hatte 4 Kinder, einer von den Aktiven in der Gemeinde. Die war 5 Tage versteckt sich mit den Kindern in die Gemeindegebäude. Dann kam der Befehl von Israel, dass die alle Palästinenser müssen nach Süden gehen. Sie ist nach Süden gegangen mit den Kindern. Aber die Kinder, der Herr lässt seine Kinder nicht im Stich. Von langem Jahre aus derselben Gemeinde sind 2 Familien nach Süden umgezogen. Und als diese Schwester dort gegangen, haben die Geschwister ihr Haus geöffnet für Gottes Kinder dort. Aber sie hat geschrieben, Bruder Elia, wie ich bin mit allen Geschwistern wie jemand, der zwischen 2 Mühlen steht. Israel denkt, wir sind Muslime, Fanatiker wie Hamas, weil wir sehen Araber aus. Und die Muslime gucken zu uns, wir sind Verräter, wir sind die Cousins von den Israeliten, von den Juden. Wir sind von beider Seite. Das hat Jesus erlebt. Der König mit der ganzen Stadt. Normalerweise, wenn ein Baby geboren, man freut sich auch für die Nachbarn oder für andere. Man sieht ein Baby mit einer Mutter oder so unterwegs, man freut sich. Aber ich wundere mich, Jesus ist geboren und der König und die ganze Stadt Jerusalem haben Unruhe. Und das wird nochmal passiert bei seiner Wiederkunft. Die ganze Welt wird auf 2 geteilt. Manche, die sagen, Amen, Herr, komm, Herr Jesus. Und die andere sagen, lass die Bürger kommen auf uns. Wir haben Angst von dieser, der auf dem Thron sitzt. Auf Jesus geboren, die Engel haben sich gefreut. Die Hirten haben sich gefreut. Aber der König und die viele aus Jerusalem, die haben keine Ruhe. Das ist Jesus Christus. Bevor er kommt ins Herzen, man hat Hass. Man lehnt ihm ab. Aber wenn Jesus kommt ins Leben und das Leben und das Haus wird beleuchtet mit dem Heiligen Geist, lebt man in Friede und in Freude. Er wartet. der ungewohnt wird, erwartet. Amen. Ja, kommen, Herr Jesus. Erwartet. Aber noch ein vierter Vergleich. Flüchtlinge. Er hat es das auch probiert, wie ich gelesen habe. Er hat es probiert. In Matthäus 2. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten. Er stand auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und floh. Und die Frage, warum hat sich nicht gesagt, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und die fliehen nach Schaffhaus. Warum Ägypten? Das ist die Prophetie. Aus Ägypten habe ich mein Kind gerufen. Aus Ägypten habe ich mein Kind gerufen. Das ist die Prophetie in Jesaja 19. Geliebter mein Volk Ägypten. Nicht das Land oder bestimmte Leute, aber das war eine Prophetie und die muss passieren. Und bei zweiter Kunft kommen, Gott wohnt bei den Menschen. Er hat einen Zufluchtsort in uns gefunden. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er ist kein Flüchtling mehr. Er hatte seine Heimat gefunden. Wo? In welcher Palast? In uns. In uns. In Hebräer Kapitel 3, Vers 6. Steht, wir sind seinem Haus. Wir sind seinem Haus. Er wohnt in uns und er findet sich bei uns. Es kommt auch noch eine. Er war abgelehnt. Abgelehnt von wem? Von seinen Leuten, von seinem Stamm. Johannes 1,11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Geh weg von uns, wir wollen dich nicht erkennen. Er war ungewünscht. Ein Jude, der kommt und liebt seinen. Und wer die Juden helfen und retten, aber die haben damals ihm abgelehnt. Bei seiner zweiten Kommen, froh empfangen, da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Die haben sich gefreut. Leute haben ihm abgelehnt. Und die Jünger Jesu waren auch Juden. Waren auch Juden. Manche die haben ihn abgelehnt, andere die haben sich gefreut, ihn zu sehen. Bedroht mit dem Tod. Johannes 7, warum sucht ihr mich zum Töten? Redete Jesus für die Juden. Was habe ich falsch getan? Warum lehnt mich ab? Warum ist dieser Hass gegen mich? Warum? Warum sucht ihr mich zu töten? Keiner gibt Antwort. Keiner gibt Antwort. Aber dieser, der ihn töten wollen, bringt das wahre Leben. Er bringt das wahre Leben, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Überleg mal jetzt, von jemand vor die Glaube, bevor er zum Jesus gekommen, bevor er sich bekehrt, wie war das Leben? Ein Kollege von mir lebt in der Stadt Düsseldorf. Ich kenne ihn persönlich jahrelang, heute über 30 Jahre. Bevor er zum Glauben gekommen, er war Knecht für die Maschinenspiel mit dem Geld. Ob ihr mich glaubt oder nicht, er hat gesagt, er hat mit zwei Maschinen auf einmal gespielt. Ein Set mit ein zwei Maschinen, Geld hier und Geld hin, die ganze Nacht. Und die nimmt immer Darlehen von der Bank. Und all sein Einkommen, all sein Gehalt geht an diese Maschine. Und dass er wach bleibt die ganze Nacht, nimmt er Drogen, die behaltet ihm stark oder wach. Aber nach 3-4 Tagen fällt er runter. Und so war sein Leben. Eines Tages ging er spazieren in einer Fußgängerzone. Und da war eine Gemeinde für euch, die machen einfach Büchertisch und machen ein bisschen Musik und haben ein Pantomime gespielt über Jesus und den Kreuz. Und er steht und guckt, bewundert sich, guckt an die Augen von den Geschwistern, die sind fröhlich. Die sind kein Schauspieler, das kommt von innen. Die haben Freude. Die Freude vom Herrn ist eure Kraft. Freut euch in dem Herrn aller Zeit. Das habe ich nicht vergessen, habe ich mitgebracht. Die Augen sagt, die Leute haben Freude. Und die Freude kommt von innen. Und jeder kommt und guckt zu ihm und begrüßt ihn mit Höflichkeit. Er hat sich gewünscht, dieses Leben. Danach am Ende haben die verteilt Traktaten, dass morgen 16 Uhr ergibt eine Veranstaltung mit Getränke und Gebäck in dem Adresse so. Er hatte einen mitgenommen. Und er wollte genau wissen, was für Menschen sind das. Er ist dort gegangen. Das war ein sehr schöner Saal. Und die haben schön Lob und Preislieder. Und danach haben die gebetet und gesagt, bitte schön, wir wollen zusammen etwas trinken. Und jeder kommt und bietet ihm an, bitte schön, was trinkst du? Darf ich etwas für dich bringen? Sind Sie zum ersten Mal hier? Was kann ich tun? Was für Hilfe brauchst du? Und so weiter und so fort. Und plötzlich, in einer halben Stunde, hatte er eine kleine Familie. Der eine, der gegen Jesus war, Jesus hat richtig Leben für ihn gegeben. Noch eine Vergleichung. Verachtet. War verachtet. Johannes 8, 48. Da antworteten die Juden und die sprachen zu ihm, sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämonen hast? Nicht nur Samariten und verrückt, dass du hast einen Dämonen. Sagen das? Die Engel sagen, heilig, heilig, heilig. Und der Mensch sagt, du hast Dämonen. Die Engel bedecken ihre Füße und ihre Gesichter gegen seine Herrlichkeit, gegenüber seiner Herrlichkeit. Und der Mensch sagt, du bist Samariter. Und als Liebe für alle Menschen, als Respekt für alle Nationen hat Jesus nicht gesagt, nein, ich bin kein Samariter. Hat er das nicht gesagt. Er respektiert und akzeptiert alle Menschen. Du bist Samaria, hat er nicht gesagt. Aber ins zweite Kommen, er wird erhöht. Erhöht. Philipperbrief 2. Das ist einer von den Lieblingsversen, die sehr nahe zu meinem Herzen. Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Es kommt eines Tages. Es kommt in den Tag, wie alle sich bekennen und alle beugen sich. Alle Zungen werden singen für den Heiland bei seiner zweiten Kommen. Kommen langsam zum Schluss. Der Gekreuzigte. Der Gekreuzigte. Das ist einer von den sehr schlimmen Mittel. Sehr schlimm, dass die nehmen einen lebendigen Mensch und die kreuzen ihm Nagel. Ein lebendiger Mensch, der lebt und werde genagelt. Wir feiern heute das Abendmahl. Warum? Dass wir erinnern uns heute an was für dich und für mich passiert am Kreuz. Das ist keine Tradition. Nein, wir tun das mit aller bewusst, dass der Herr hat sein Leben für mich gegeben. Dass am Kreuz meiner Missetat sind getilgt. Das erinnert mich an den Tag, wo ich die Freiheit gehabt habe. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zu schädlichen Städte, die Golgatha heißt. Dort gekreuzten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. So ist mein Heiland für mich behandelt. So ist der Heilige für dich behandelt. Aber er hat das ertragen mit aller Freude, weil er will uns retten. Und da gibt es keine Vergebung ohne Blutvergossen. Ohne Blutopfer gibt es keine Vergebung. Da hat Jesus das getan, hat er das gemacht. Und wie sieht das, dieser Gekreuzigte, bei dem Zweiterkommen, der Auferstehende. Könnt ihr bitte kurz vorstellen, Jesus ist gekreuzt, runter vom Kreuz genommen, in ein Grab, alles hat er Prophetie, auch den Grab selbst hat er Prophetie. Und ich bin immer mit arabischer Gruppe 50 Leute nach Israel gegangen, Israel reisen, und da habe ich dort gelacht, weil die Araber dort verkaufen kleine Fläschchen mit bisschen Sand drin und der andere mit Stück Holz und verkaufen das an die Europäer und an die Leute, das bisschen Sand von dem Grab Jesu. dieses Stück Holz von dem Kreuz, original von dem Kreuz. Wenn die Bibel sagt, dass der Grab war in ein Fels, woher kam dieser Sand, so viel Sand? Er ist in ein Fels, Grab aus Fels, neuer Grab aus Fels, keiner ist vor ihm hier begraben. Und er macht ein bisschen Staub und sagt das von dem Grab. Ich weiß nicht, ein Kreuz war ungefähr 40 Kilogramm. Und jahrelang, seit 50, 70 Jahren verkaufen die Stücke Holz, sagt, das ist von dem Kreuz. Viele Leute haben mit Jesus Geschäfte gemacht. Viele, die machen mit Jesus Geschäft, auch leider in dieser Weihnachtszeit. Das heißt, wie heißt das? Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Ich bin nicht dagegen. Sieht schön aus. Eine schöne Tradition. Aber wissen die Leute, die hier arbeiten, verkaufen und verdienen, wer ist hinter diesem Fest? Wer ist der Herr dieses Festes eigentlich? Ist der Herr Jesus Christus oder der Feind? Die Leute kaufen und verkaufen und. Die wissen nicht, wer hat diese Freude gebracht? Diese Sterne, die überall. Wer ist der Grund hinter dieser Sterne? Er ist der Aufstehende. Und jetzt komme ich zum Schluss unserer Aufgabe als Gemeinde heute. Was ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, heute? Wir freuen Weihnachten, das ist unser Recht. Wir dürfen uns freuen mit unseren Kindern. Aber was ist unsere Aufgabe nach dieser Vergleichung? Ich komme an die Schriftstelle, an die Bibelstelle, diese Schrift, was steht in Römer, Kapitel 13, 11 bis 14. Und wenn ich darf, dass wir alles zusammen, das ist genug, klar, können wir das alle zusammen lesen. Unsere Aufgabe, lass uns bitte zusammen das lesen. Das sollen wir tun als solche, die Zeit versteht, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir von Schlaf aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist der Tag aber ist nah. So lasst uns nun ablegen die Werke des Finsternis und anlege die Waffen des Lichts. Lasst uns wie am Tag, nicht im Schlimmerei und Trink, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herr Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Errettung von Begierden. Lasst uns eine stille Zeit nehmen. Gott ist in Fleisch gekommen. Johannes 1,14. Und er lebte unter uns. Hat er viel geheilt? Hat er viel befreit? Hat er viel Liebe gezeigt? Hat gelehrt, hat gepredigt, hat Besucher gemacht. Und hat er seine Reise beendet mit dem Kreuz. Und da hat er gesagt, ich komme wieder, sei wach, behalte, was du hast, ich komme wieder. Für die Belohnung, für die Belohnungen. Vielleicht bist du vergessen von deinen Leuten, vielleicht bist du nicht belohnt, wie das muss sein in deiner Arbeit. Vielleicht leidest du unter ein oder eine Schwierigkeiten. Der Sieger kommt. Er kommt, um dich zu belohnen für dein Geduld, für deine Ehrlichkeit, für deine Treue, für dein Wachsam. Er kommt. Herr Jesus, wir neigen uns als Gemeinde vor deinem Thron und wir danken dir, dass bald kommst du mit deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich für unsere Bekannte und Verwandten, die haben sich bis jetzt noch nicht entschieden. Wir beten für Leute, die leben in einer atheistischen Richtung. Wir beten für Leute, die von dir nichts gehört haben. Wir bitten dich, du bist der Herr des Friedens. Du bist der Friedensfürst. Wir danken dir, dass wir dürfen diese erste Advent feiern. Wir bitten dich für Geschwister, die krank sind, wie unsere schöne Familie, die hier zur Gemeinde geschrieben haben. Besuche Lara und leg deine Hand auf das Mädchen. Mit anderen Geschwistern, die krank sind. Wir bitten für die Gefangenen, besonders durch deinen Namen. Wegen deinem Namen sind die verhaftet. Du siehst deine Kinder in Afrika, Christen, hinter die Gitter. Die haben nichts Falsches getan, nur dass die von deinem Namen erzählt. Wir beten für die Christen in Gaza, dass du sie behüten, helfen, retten in dieser schwierigen Zeit. Ich bete von ganzem Herzen für die Geiseln, die jüdischen Geiseln bei Hamas, dass du ihre Gesundheit behalten, dass du sie trösten und Angst von ihrem Herzen wegnimmst, Herr. Das sind die Leute, die haben nichts getan. Als Gemeinde bitten dich heute um Segen für das Land Schweiz, für die Regierung, für die alle Leute, die verantwortlich sind, um Segen und Frieden für dieses Land zu machen. Du bist die Quelle des Friedens und du bist unsere Hoffnung. Hab Dank, Herr. Amen.